Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich freue mich sehr, dass die Kerstin heute hier ist. Hallo Kerstin.
Hallo Lena.
Du bist ganz schön weit weg. Wo bist du?
Genau, ich sitze mehr oder weniger auf der anderen Seite der Erde in Costa Rica und da an der karibischen Ecke von Costa Rica.
Wow, Wahnsinn. Total schön. Und heute wird eine spezielle Folge, glaube ich, weil wir werden vielleicht auch oder sehr wahrscheinlich auch über deinen Weg sprechen. Aber auch einfach, es ist so ein bisschen mein Wunsch, so eine richtig unterstützende Hilfefolge einfach zu machen, die so emotional ganz doll supporten soll für Frauen, die nach einer Fehlgeburt oder auch nach mehreren Fehlgeburten wieder schwanger werden. Weil das einfach so ein großes Thema ist, diese
Ja.
Angst zu handeln irgendwie, ne?
Ja, absolut.
Und du hast dir
Absolut.
das so total zum Spezialgebiet gemacht, würde ich mal sagen, oder?
Ja, so kannst du sagen, genau. Das ist tatsächlich der Fokus meiner Arbeit. Frauen im Kinderwunsch selbst schon. Also wenn sie spüren, mich hat dieser Verlust einfach sehr verändert und da ist aber auch der Wunsch nach einem Folgekind. Und man spürt, da hat sich aber etwas verändert einfach, ja, durch den Verlust oder durch mehrere Verluste. Und wir müssen hier nicht das einfach hinnehmen, sondern wir können wirklich uns ganz gezielt diese Themen anschauen. Du hast jetzt die Angst genannt, Lena, ja, auch diese Angst, woher kommt die, was bedeutet die, wie kann ich damit umgehen, um dann eben nicht ganz so hilflos in diese neue Folgeschwangerschaft reinzugehen.
Ja.
Ja.
Weil ich höre das auch manchmal, ich hatte ja 5 Fehlgeburten und ich hatte auch zwischendurch mit Angst zu tun, in manchen Schwangerschaften dann auch mit Kontrolle, dass ich so unbedingt immer HCG-Kontrollen machen wollte, weil ich sonst wahnsinnig geworden bin. Und Schwangerschaftstests habe ich sowieso immer gemacht in der ersten Zeit, um irgendwie zu gucken, ne, steigt der HCG. Und ich habe dann irgendwann halt ja so meine Tools gefunden, sage ich mal, die mir total gut getan haben. Die habe ich schon 100-mal erzählt, die kann ich auch gerne nochmal erzählen. Aber mich würde natürlich auch interessieren, was du so sagst. Wie kann man damit umgehen? Weil mein Standpunkt ist immer, und so arbeite ich auch mit meinen Klientinnen, wir können die Angst nicht wegmachen. Das wäre zwar wunderbar, wenn es irgendwo einen Schalter gäbe oder irgendeinen Zaubertrick und dann wäre die weg. So. Aber die lässt sich nicht wegmachen, maximal verdrängen. Und das, glaube ich, ist schwierig, weiß ich nicht so genau. Kannst du ja gleich vielleicht noch was zu sagen? Ich glaube immer nur, ich stelle mir das vor wie so eine Waage. Und wenn wir auf der einen Seite der Waagschale die Angst haben und wir können sie nicht wegmachen, was können wir auf die andere Seite legen, um das irgendwie in Balance zu halten? Dass da auch Freude ist, weil ich hatte das Glück, dass ich immer auch Freude hatte, ganz viel Freude. Ich weiß aber auch von Frauen, die mir schon erzählt haben, habe ich eigentlich gar nicht mehr. Weil ich mittlerweile ist es, weiß ich nicht, 8 Fehlgeburten, noch, also ganz viele biochemische Schwangerschaften, die ja auch eine Fehlgeburt sind. Und da ist mittlerweile kaum noch Freude da. Begegnet ihr das auch?
Ja, absolut, absolut. Ich finde, das ist eine sehr häufige Begleiterscheinung von Verlust und so auch auf deine Frage, wie kann ich der Angst begegnen? Das passt da sehr, sehr gut dazu. Denn wenn wir das wirklich so in der Tiefe angehen wollen, also es gibt Frauen, die prägt dieser Verlust so nachhaltig und das sind eigentlich auch dann die Klientinnen von mir und da schauen wir uns das wirklich in der Tiefe an und das sage ich immer, die Angst besteht aus mehreren Ebenen, ja, oder die Veränderung deines Verlustes betrifft mehrere Ebenen. Es ist die körperliche Ebene und das ist genau da, wo dann auch dieses, ich kann mich eigentlich gerade gar nicht freuen, weil da sitzt dann auf unbewusster Ebene im Körper, im veränderten Gehirn, ja, in der Wahrnehmung des Nervensystems, auch in der Bewertung von was ist sicher und was ist eben jetzt gefährlich. Und das ist dann eben auch der Gyn, ja, der Gyntermin, die Vorsorge, der Ultraschall, Schwangerschaft selbst. Und da sitzt dann sozusagen, das sind ganz automatische Abläufe, auf die wir erstmal willkürlich scheinbar gar keinen Einfluss haben. Und zum Beispiel dieses, ich kann mich nicht freuen, ist ja nur eine Schutzfunktion in dem Moment, ja, eine Schutzfunktion zu sagen, hey, ich öffne mich hier noch nicht so sehr, weil wer weiß, ob das nicht nochmal passiert, ja. Das ist ganz, ganz typisch. Und wir wissen auch, wenn wir einfach in diesen überregten und alarmierten Nervensystem sind, was die Frauen dann sind, ist Bindung nicht möglich. Ja, das sind wir im Überlebensmodus. Da geht es nicht darum, dass ich mich verbinde, sondern wie überlebe ich jetzt? Ja, ganz, ganz krass auch formuliert. Ja,
Ja, die
wie komme ich
Amygdala ist
durch den
groß.
Tag?
Ja, genau, absolut.
So,
Und
genau.
weißt du, da habe ich sofort schon wieder das, ich weiß nicht, wie vielen Frauen das so geht, aber mein Gedanke ist dann sofort wieder, oh Gott, ja, super. Und dann starte ich jetzt in diese Schwangerschaft und jetzt stellen wir uns mal vor, das ist eine geglückte Schwangerschaft, es läuft alles gut. Und ich habe am Anfang diese Verbindung nicht hingekriegt, die Bindung nicht hingekriegt. Da kommt doch sofort wieder ein schlechtes Gewissen hoch.
Ja, natürlich. Wir sind
Ja.
ja auch perfekt, dann daraus Schuld zu finden, ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Ja, das
Ja.
ist auch einfach so, wie wir noch, ja, das ist auch eine tiefere Ebene, wie wir gesellschaftlich, wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt worden sind, auch dann auch, wie wir Frauen ja bei uns dann diese Schuld suchen, anstatt zu sagen, es ist ja eigentlich total perfide, hey, mir ist da so was Schlimmes geschehen. Ich habe da so eine krasse Verletzung und ich habe so eine große Erwartung an mich, nämlich, dass ich mich jetzt hier wieder öffne und in Freude reingehe, die erfülle ich nicht. Und dann bin ich irgendwie, ja, richtet sich sozusagen die Kritik gegen mich oder falle ich in diese Schuldfalle rein. Ich gehe da immer gerne mit so einem Bild mit, stell dir mal vor, du hast dein Bein gebrochen. Ja, Oberschenkelhalsbruch, ja, so der übelste Bruch. Und dann möchtest du einen Marathon laufen. So, ja.
Schwierig.
Da würdest du trainieren, da würdest du üben, da wärst du, wenn das weh tut, die ersten Male, total geduldig mit dir. Und andere wären es auch. Das ist ja auch immer spannend. Ja, vielleicht sprechen wir nachher noch über das Umfeld.
Ja, gerne.
Aber du gehst jetzt mit diesem, ich nenne es mal, gebrochenen Herzen ran und sagst, das muss jetzt aber wieder so sein wie davor, weil man diese Verletzung nicht sieht. Anstatt eben milde mit sich zu sein und zu sagen, hey, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und gerade wenn wir jetzt dieses Thema Bindung aufmachen, ich kann ja daran arbeiten, dass sich eben meine Angst reduziert. Ich kann meinem Nervensystem signalisieren, hey, das ist eine andere Schwangerschaft, das ist ein anderes Baby. Und ich kann zeitgleich in meinem Tempo an der Bindung arbeiten und die Bindung zu meinem Baby stärken und es auch immer wieder abtrennen von meiner vorherigen Erfahrung.
Ja, genau.
Ja?
Das wollte ich auch nämlich gerade sagen, was ja vielleicht eine Zwischenlösung ist für die Frauen, die das jetzt hören. Also ich will auf jeden Fall komplett hier die Schuld rausnehmen erstmal, ne? Weil wenn ihr das jetzt gerade hört und ihr sagt, ja, genau so war es bei mir und ich fühle mich jetzt im Nachhinein schuldig und ich könnte, ah, nervt mich und alles ist doof, so. Das ist doch in Ordnung und ich hoffe, ne, dass ihr das genau schafft und vielleicht können wir das auch
Ja.
im Laufe der Folge noch ein bisschen uns angucken, dass wie man da auch wirklich liebevoll und ja, gütig mit sich selber umgehen kann. Wenn ihr aber jetzt davor seid noch oder ganz am Anfang, könnt ihr ja vielleicht genau das machen, ne, dass ihr einfach sagt, hallo Baby oder wie auch immer ihr euer Kind ansprechen wollt. Ich bin hier gerade mit einem ganz gebrochenen Herzen dran. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Ich habe hier eine Angst, die gehört zu mir. Die ist älter. Die hat mit dir nichts zu tun. Ich versuche die gerade zu regeln. Ich will dir nur sagen, das hat mit dir nichts zu tun. Wenn du
Ja,
mich
mega
hörst,
schön.
ich bin da und ich freue mich wahnsinnig auf dich. Und parallel versuche ich hier gerade meine Angst irgendwie in den Griff zu bekommen. So, ne?
Es ist ja schon mal eine ganz, ganz wertvolle Erkenntnis, die da auch in dieser Formulierung geschieht. Diese Angst, die hat ja ursprünglich gar nichts mit diesem Baby im Bauch zu tun.
Nee,
Das
genau.
ist ja so auch nochmal so, ne, weil du auch gefragt hast, wie gehen wir mit der Angst um? So die zweite Ebene ist ja wirklich auch so diese emotionale Ebene, die Gefühlsebene. Und da immer wieder klar zu kriegen, ich fühle gerade so viele Emotionen. Was gehört zu mir? Was gehört zu der Beziehung zwischen mir und diesem Baby im Bauch? Und was ist so meins und die Beziehung zu meinem Sternenkind oder zu den vorherigen Schwangerschaften? Ja.
Ja.
Und so, das, na, gerade in dieser Übung spürt man so gut, zwischen mir und diesem Baby im Bauch, da ist eigentlich nur diese Liebe. Diese Liebe, diese Freude, diese Dankbarkeit. Und
Oh.
alles andere sind diese Themen, die ich halt auch noch mitbringe. Und
Ja.
du hast es so schön gesagt, Lena, und ich kümmere mich auch darum. Ja. Und
Ja.
das ist doch das, worum es geht. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, wenn wir über Schuld sprechen. Auch später mal, wenn deine Kinder mal da sind, geht es doch nicht darum, dass du die Mama bist, die bestimmte Gefühle nicht hat, die nie
Genau.
die Wut zeigt oder die Angst zeigt oder die Trauer vor ihren Kindern, sondern die sagt, hey, guck mal, das ist das Gefühl, das ist okay und ich kümmere mich darum. Und
Meine
wenn dein Gefühl
Verantwortung.
da, genau. Weil das natürlich ja auch später einem Kind zeigt, hey, auch ich darf diese Gefühle haben, ja,
Ganz
so und
genau.
darf die ausleben. Also,
Das ist eine
das finde ich auch ganz
vorgelebte,
wichtig.
ja, total, das ist
Ja.
eine vorgelebte Erlaubnis, ne, das zu sagen, Ja, total. Das finde ich auch. Das ist eigentlich, fängt man da ja schon an, unglaublich doll Mama zu sein, weil man eben sagt, ich kümmere mich um meine Themen und das ist meine Verantwortung. Das hat mit dir gar nichts zu tun und du kannst da auch überhaupt nichts dafür. So.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ja, wie schön. Ich habe mich da ja auch schon natürlich viel mit auseinandergesetzt, beruflich und persönlich, ist ja klar irgendwie. Und ich bin halt systemische Therapeutin und habe ein bisschen Gestalttherapie auch gemacht. Also das war nur eine kleine Ausbildung, es war jetzt nicht 3 Jahre oder so, sondern es waren, glaube ich, anderthalb oder sowas. Und da haben wir eben auch viel damit gearbeitet, ja wirklich die Gefühle zu personalisieren und mit denen zu sprechen.
Liebe ich auch, ja, mache ich auch
Oder?
in meiner Arbeit, liebe ich super gut, ja,
Ah,
auch
ich auch.
Anteilearbeit, ja,
Ja,
genau, ja, das
ja.
hilft sehr,
Ja,
das hilft
total.
sehr, ja, also auch nicht, ich bin das und das, na, ich bin so, sondern da ist gerade ein ängstlicher Anteil in mir oder da
Genau.
ist gerade eine Trauer in mir oder auch im Kinderwunsch haben wir häufig auch das Thema Wut, das Thema Neid, wo wir
Ja.
auch, was ja so tabuisiert ist. Ja, oh Gott, ich möchte mich nicht neidisch fühlen. Ich bin auch wieder Selbstabwertung so schlecht, dass ich jetzt Neidgefühl habe, weil ich da drüben eine glückliche Schwangere sehe oder ein kleines Baby sehe. Und da zu sagen, hey, da ist einfach ein Anteil in dir, der diesen Schmerz spürt, der dort sieht, was er gerade nicht hat. Und stell dir mal vor, wie würde der aussehen? Bei mir sind es oft auch wirklich so eigentlich schutzbedürftige Kinder in dem Moment. Ja,
Genau.
die, und da erkennt man so sehr, die brauchen eigentlich gerade Liebe. Und halt und nicht noch mehr Abwertung und geh mal weg, ich will dich nicht sehen. Ja, das ist ja das, was wir dann eigentlich machen mit der Emotion, dass wir sagen, ich will dich jetzt nicht sehen, das ist unangenehm. Und dann löst sie sich nicht auf, dann bleibt sie im Hintergrund und wabert und generiert so einen inneren Druck, anstatt sich hinzusetzen und wie du sagst, sie einfach vorzustellen, da sitzt jetzt eine Person oder ein Wesen vor mir und ich unterhalte mich mal und schaue mir mal an, hey, was willst du denn gerade? Was brauchst du denn gerade vielleicht auch?
Ja, genau. Und das ist irre, was dabei rumkommt, weil, also ich glaube, das heißt wirklich der leere Stuhl, die Übung. Guck mal, habe ich schon mal vergessen, wie man die korrekt aus, also wie die wirklich heißt, aber ich glaube, es ist so. Und dann haben wir wirklich, nehmen jetzt einfach mal die Angst zum Beispiel oder meinetwegen auch den Neid, auf den Stuhl gegenübergesetzt. Und dann darf meine Klientin sozusagen was sagen zu der Angst oder, ne, dass wir uns wirklich vorstellen, das ist eine Person. Und klar, manche haben auch erstmal so Hemmungen und sagen, hä, da sitzt doch keiner und so sich drauf einzulassen. Aber wenn diese Hemmung erstmal überwunden ist, dann klappt es halt total gut. Und das ist so irre, weil das oft ganz, ganz berührend ist. Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Meistens ist das ja eine Schutzfunktion von diesem Anteil oder von dieser Erfahrung oder wie man das auch immer nennen möchte. Und oftmals stecken dann Glaubenssätze dahinter, manchmal sogar Personen, die sich dann entpuppen, dass man so feststellt, okay, aber ne, wenn dann die Angst plötzlich mal reden darf oder der Neid plötzlich mal reden darf und sowas sagt, das kann erstmal völlig entlastend sein, das überhaupt mal auszusprechen, so ganz deutlich, wenn man sich dann auf den Stuhl der Angst setzt und die mal reden lässt, so, ne?
Ja, ihr mal den Raum gibt, ne? So, ja.
Richtig, genau, sie nicht weghaben will, sondern ihr wirklich, das ist schön gesagt, den Raum lässt, dass sie mal sagen kann, was los ist. Und dann kommen da manchmal Sätze, wo man denkt, hä, okay, aber das hat eigentlich immer meine Oma gesagt oder meine Mutter oder mein Vater oder was auch immer. Und dann denkt man, okay, und wer steckt denn jetzt da eigentlich dahinter? Was davon gehört zu dir eigentlich wirklich? Und da kommt man so, kriege ich jetzt Gänsehaut auch schon wieder, weil mir da so Situationen einfallen, weil ich denke, da kommt man teilweise so tief, das ist schon irre, ne?
Ja, absolut, Lena. Und ist auch ein Grund, ich arbeite in meinen Coachings, arbeite ich auch mit Glaubenssatzarbeit. Also woher kommen denn gewisse Themen? Viele Frauen sagen, ich habe den Glaubenssatz jetzt aus meinem Verlust entwickelt. Ja, ich habe das nicht verdient und ich schaffe das nicht. Und es ging zu lange gut und das war klar, dass das kommt. Und wenn du dann aber genauer hinschaust, die sind so viel älter. Ja, die sind so viel älter aus unserer Kindheit raus oder eben auch aus unseren, ja, von den Vorfahren, von den Eltern, Mamas vorgelebt, von der Oma, die gewisse Sätze gesagt hat und wir übernehmen das natürlich. Und wenn wir jetzt auch so im Kontext Schwangerschaft und auch Verlust sind, da tragen wir ja schon auch sehr tief noch dieses Erbe des Totschweigens, ja, in uns. Totschweigen und auch wie viel Scham lag auch denn darauf, wenn du ein Kind verloren hast und das alleine damals durchgemacht hast, ja, und es wurde nicht drüber gesprochen, es wurde weitergemacht. Und das sind so Themen, die wir spüren, die vielleicht aber gar nicht aus unserem aktuellen Leben sind, ja, oder aus unserer Situation sind, aber dennoch dann hochkommen, angetriggert werden durch einen eigenen Verlust. Ja.
Ja.
Das kann sehr, sehr tief gehen.
Ja, und da sind wir tatsächlich, das sind dann transgenerationale Dinge oder vielleicht auch sogar was du hast es vorhin im Grunde angesprochen, was auf so einer Zellgedächtnisebene stattfindet, ne?
Ja.
Dass wir einfach reagieren, weil sich auch unser Körper erinnert, ne? Wenn wir wieder in die gleiche Klinik gehen oder wieder in das gleiche, zur gleichen Gyn oder so. Und dass da nicht nur der Kopf reagiert, sondern tatsächlich ja unser Körper, richtig, unser Zellgedächtnis, ne?
Und das ist wahrscheinlich ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wir eben in der Regel versuchen, über den Kopf das Problem, ja, also ich weiß nicht, ob du mit Video machst, ich meine es gerade Anführungsstrichen, zu lösen. Und das geht eben nicht, ja, weil genau in dem Moment, wenn unser Körper übernimmt, wenn unsere Amygdala feuert, wenn der Sympathikus aktiv ist, ist logisches Denken gar nicht mehr möglich. Ja, da ist alles letztes Mal sah es gut aus oder die Affirmationen, die du dir sprichst, das kommt nicht mehr an, ja. Und das erklärt auch, warum auch so diese Sätze, ja, dieses Mal wird es anders sein, ja, die Ratschläge von außen, wenn überhaupt nur kurz helfen und nie in der Tiefe. Und spätestens, wenn dann so eine Untersuchung ansteht, lösen die sich auf. Ja, weil wir eben, das ist wichtig, sich so auszurichten. Und es ist super wichtig, sich positiv auszurichten und sich zu erlauben, dran zu denken, dass es dieses Mal anders geht. Aber es ist nicht das Einzige oder the number one thing, ja, was du eben tust, um der Angst zu begegnen in der Folgeschwangerschaft. Und es ist aber faktisch gesehen das, was die allermeisten Frauen als ihr Number One Thing ausschließlich haben, ja, weil ihnen eben auch die Aufklärung fällt, ja, was kann ich machen? Oder weil es so normalisiert wird. Ja, das gerade, du hast frühe Verluste angesprochen. Wie oft hören die Frauen, das passiert so oft? Also AKA, trauer doch nicht so viel, das ist ja normal, das ist Biologie, das ist Natur. Und auch dann, du musst doch jetzt gar nicht Angst haben. Was ist denn? Du bist doch jetzt schon über dieser Schwangerschaftswoche zum Beispiel, ja? Oder es passiert ja so oft, dieses Mal klappt es. Und dann fühlst du dich falsch, weil du es nicht so fühlst, wie dir alle sagen, dass du fühlen sollst.
Sowieso immer das Beste, wenn einem andere Leute sagen, wie man fühlen soll und wie man sich fühlen soll, ne? Ja.
Ja, am besten noch die, die es selbst nie erlebt haben.
Ja,
Ja.
genau. Vor allem, weil das ja auch so ein Quatsch ist. Also niemand weiß das. So. Und natürlich hoffen das alle und wünschen einem das alle, dass es diesmal gut geht, aber es weiß ja
Ja.
niemand. Also da kann ich mich ja auch nicht drauf verlassen. Das ist ja dann irgendwie nur so ein schön Gequatsch und nach dem Motto, okay, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, lass mich damit in Ruhe. So, so meint das keiner, aber so fühlt es sich dann irgendwie manchmal an, dass man sich so
Ja.
damit alleingelassen fühlt einfach, ne?
Absolut.
Und
Ja, das, ja.
wie gehst du dann daran, dass du sagst, okay, also dieses Nummer-eins-Ding, was einfach nicht funktioniert und nicht wirklich wirksam ist, das legen wir leicht mal zur Seite. Das kommt ja sowieso irgendwie dazu und von außen. Aber was kann man stattdessen machen? Eine kleine Unterbrechung, aber ich glaube, die kommt euch sehr, sehr gelegen, denn das ist Werbung, auf die bin ich einfach unglaublich stolz und die bringt euch eine Menge. Und zwar geht es um Ovulationstests und um Schwangerschaftstests, und zwar die von Presense. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon so ausprobiert habt an Schwangerschaftstests. Bei mir waren es doch eine Menge. Und das war für mich immer wahnsinnig ärgerlich, wenn ich da diese Verdunstungslinie hatte. Und das hatte ich bei Presense tatsächlich nie, über all die Jahre hinweg. Und deswegen liebe ich die, weil ich mich darauf irgendwie immer verlassen konnte. Natürlich war es enttäuschend, wenn da ein blütenweißer Test war und keine zweite Linie. Aber ich wusste dann halt eben, wenn da eine ist, dann ist da auch eine. Und das hat mir einfach unglaublich viel Sicherheit gegeben. Und ich glaube, das braucht man einfach unglaublich im Kinderwunsch, ne? Ich habe auch echt einige aufgehoben. Ich habe die mal rausgekramt jetzt im Zuge dessen. 5.8.2019, ja. Oder hier, was ist 23.11. Es ist ja auch nicht jedes Mal gut gegangen. Das wissen wahrscheinlich einige von euch, die meinen Podcast schon sehr lange oder regelmäßig oder schon viele Folgen davon gehört haben. Aber einmal ja eben auch doch. Und ich weiß einfach, also diese Testerei ist ja sowieso, das war für mich so wesentlich. Ich weiß noch, Zyklustag 1 und dann habe ich den Countdown gezählt, wann kann ich endlich Ovulationstests machen. Und wenn ich damit durch war, wollte ich endlich Schwangerschaftstests machen. Also eigentlich hätte ich am liebsten den ganzen Zyklus lang durchgetestet. Ging natürlich nicht, aber ich habe natürlich schon auch früh getestet. Und es gibt einen Magic Moment, den ich ausgerechnet eben mit Presense hatte auf meiner Kinderwunschreise. Den will ich unbedingt hier noch erzählen. Aber werde ich jetzt schon wieder fast ein bisschen sentimental, wenn ich daran denke. Und zwar war ich da kurz vor NMT. Also ich sage jetzt mal Eisprung plus 10 oder 11. Und ich war bei einer Freundin und ich habe einen Schwangerschaftstest mitgenommen. Und dann war ich irgendwann auf Klo und dann habe ich den gemacht. Und dann habe ich den in meine Tasche gesteckt, bin wieder rausgegangen. Und irgendwann, als meine Freundin dann mal kurz auf Toilette gegangen ist, habe ich quasi heimlich auf diesen Test geguckt und habe den aus der Tasche rausgezogen. Und da war dieser zweite Strich. Oh mein Gott, das war einfach so unglaublich schön. Und das werde ich nie vergessen. Und das war ein Moment, den ich mit Presense hatte. Deswegen bedeutet mir diese Marke einfach so viel, weil sie mich über so viele Jahre begleitet hat und weil sie mir eben diesen Magic Moment beschert hat. Und das weiß ich natürlich, und der ist so wunderbar, dieser Moment, weil das eben eine geglückte Schwangerschaft war. Und jetzt weiß ich natürlich auch, gerade wir reden in dieser Folge darüber, dass das nicht bei allen von euch ein schönes Gefühl auslöst, sondern eben auch ganz viel Angst macht und ganz viel Sorge macht. Ich glaube aber, dass dieser erste kleine Moment, dieses Oh mein Gott, da ist der zweite Strich. Ich glaube, da ist erstmal nur pure Freude. Und dann kommt, wenn ihr schon Schlimmes erlebt habt, die Sorge, die Angst und so weiter und so fort. Aber ich glaube, diese erste Millisekunde, die ist doch eigentlich immer dieses Oh mein Gott, es hat geklappt. Ja. Und davon wünsche ich euch einfach jetzt so viel. Also, dass ihr einfach genau das erlebt und dass es Freude auslöst und dass es dann einfach alles wunderbar klappt. Das wünsche ich euch von Herzen, von Herzen. Und lasst euch da gerne von Presense begleiten. Die Schwangerschaftstests, die gibt es bei DM. Und ihr könnt sie auch gewinnen bei mir. Da ist Presense tatsächlich extrem großzügig. Und zwar gibt es gleich drei Pakete. Also mit Ovulationstests und mit Schwangerschaftstests drin für drei Frauen. Das Gewinnspiel mache ich wie immer über Instagram. Aber wenn ihr nicht bei Instagram seid, ist das überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben. Dann packe ich euch so einfach mit in den Lostopf. Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr eins der drei Pakete gewinnt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also ich habe ja vorhin über den Ansatz gesprochen, zum einen den Körper mitzunehmen, dann waren wir auf der emotionalen Ebene. Und das Letzte ist tatsächlich auch mit den Gedanken zu arbeiten, mit einer positiven Ausrichtung zu arbeiten, aber eben alle drei Dinge kombiniert. Das ist das in meiner Erfahrung, was wirklich nachhaltig ist und das auch in einer Begleitung, die jetzt nicht in drei Sessions erledigt ist. Ja, sondern weil das, was die Frau eben auch braucht, ist Konstanz und dadurch Sicherheit. Also jemand, der da ist, der begleitet, wo auch Sachen gespiegelt werden können, ja, wo Sachen geklärt werden können und wo sie einfach spürt, durch die persönliche Bindung zu diesen Menschen kann ich mich wieder entspannen. Ja, entsteht genau auch dieses Gefühl von Sicherheit wieder in mir. Also das ist in meiner Erfahrung so, dass das Ideale, wie man eigentlich Frau nach Verlust im Kinderwunsch oder durch die Folgeschwangerschaft begleitet. Nicht nur inhaltlich, können wir gleich auch noch mal reingehen, was sind die Inhalte, sondern auch in diesem Rahmen. Ja, weil so haben wir es ja eigentlich auch bei einer Hebamme. Ja, die ist dann einmal pro Monat zwar nur da, aber wir haben halt jemand an der Seite. Und es ist eben ein sehr, sehr tiefes Thema, was vor allen Dingen mit diesem Kontrollverlust verknüpft ist, dann mit diesem veränderten Sicherheitsbedürfnis. Und wenn du weißt, da ist ein Mensch an meiner Seite. Ja, das höre ich auch immer wieder von Frauen nach der, ich mache Vorgespräche für meine größeren Programme, wenn die dann sagen, okay, wir machen das, dass die sagen, oh, das fühlt sich so gut an. Ja, weil die einfach spüren, ich muss jetzt diesen Weg nicht mehr alleine gehen. Und da ist jetzt für die nächsten 10 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen, wie auch immer, ist da jemand an meiner Seite. Also das ist schon mal etwas, was ich als sehr, sehr wichtig empfinde, ja, da wirklich eine verlässliche Person an der Seite zu haben.
Ja, also da
Und
nicht alleine
genau.
durchzugehen, entschuldige bitte.
Ja, genau. Ja, genau, da nicht alleine durchzugehen oder auch, genau, da, um eben da nochmal verstärkt immer wieder auch dieses Gefühl zu entstehen zu lassen, ich bin sicher, ich bin verstanden, weil Sicherheit entsteht ja eben auch durch einen Raum, in dem du dich zeigen kannst, in dem du deine Gefühle gespiegelt bekommst und verstanden wirst, in dem deine Gedanken zugeordnet werden und du dich wieder verstehst, weil das erlebst du ja sicherlich auch, Lena, mit deinen Klientinnen, also mir ging es auch so und wahrscheinlich dir selbst auch, dass man sich nach Verlust, man ist so anders, man versteht sich gar nicht mehr richtig. Warum denke ich das? Wieso fühle ich das? Wieso triggert mich das? Na, und hat er alleine gar nicht so richtig eine Antwort drauf. Außer das, wie wir vorhin gesagt haben, ich bin irgendwie falsch. Ich mache es irgendwie falsch. Ich kann das nicht. Ja, und das aufzulösen. Du bist nicht falsch. Das gibt alles schon auch Sinn, ja. Und wir dürfen eben schauen, ob das jetzt so konstruktiv ist, zum Beispiel dann ja, also gewisse Dinge einzusetzen, die uns das Gefühl von Kontrolle geben, um darüber Sicherheit zu schaffen. Aber es macht erstmal alles Sinn, ja, dass es so ist, wie es ist.
Ja, und das ist ja häufig schon, also bei mir geht es immer so, also mir persönlich und ehrlich gesagt auch viel in meiner Arbeit geht es um Entlastung,
Ja.
um Druck rauszunehmen, um das, meine Therapeutin hat das so schön mal zu mir gesagt, Gefühle wollen gefühlt werden.
Ja.
Und das ist einfach so, weil sie sich dann, ich habe das so oft erzählt, aber man kennt das vom Glücksgefühl, ne? Das möchte man am liebsten festhalten, schwuppdiwupp entgleitet es einem so, ne? Es kommt vorbei, fließt durch einen durch, zack, ist es auch wieder weg. Hinterlässt vielleicht so ein paar kleine Spuren, aber dann ist er schon wieder weg. Und bei Trauer, Neid, Wut, was auch immer, was wir nicht so zulassen wollen, dann bleibt das einfach viel, viel länger, als so ein Glücksmoment bleibt. So, und das ist natürlich auch nicht so schön. Man sagt jetzt nicht so unbedingt, ja, willkommen, endlich wieder ein Angst- oder Neidmoment. Aber wenn man sich das traut, und das geht eben häufig in Begleitung, in einem geschützten Raum und Rahmen doch besser. Als wenn man das mit sich alleine macht, dann wirkt das manchmal
Ja,
nicht ganz so überwältigend irgendwie, ne?
absolut. Ja, absolut. Ich meine, der erste Schritt ist ja auch überhaupt zu wissen, okay, ich kann das machen. Ja, ich muss das gar nicht wegdrücken. Diese Erlaubnis, sich zu geben, die gibt man sich nicht, wenn man nicht weiß, hey, das ist in Ordnung. Das darf dazugehören, ja, oder du darfst es in dem Moment fühlen. Dann sind wir wirklich nur in diesem Abwehren, Abwehren, Abwehren. Und was ich immer wieder auch erlebe, können wir jetzt gerne auch den Bogen zu den Inhalten spannen. Ja, was hilft
Ja.
denn wirklich, ist, wenn ich mit meinen Frauen auf der emotionalen Ebene arbeite, weil das ist tatsächlich ein Zugang, der eben sehr hilft, Gefühle zu fühlen, sich Gefühle bewusst zu machen und zu verstehen, die sind auch nicht größer. Du kannst dich dem stellen. Ja, du kannst dich dem stellen und du kannst das auch, das kann dadurch auch integriert werden in dein Leben. Wir müssen nicht immer regulieren. Das ist das eine, wie man einem Gefühl begegnen können. Aber wir können ein Gefühl, wie wir es vorhin schon gesagt haben, uns auch mal mit dem hinsetzen und schauen, was brauchst du denn gerade? Und dann kann sich's verändern. Und manchmal sagen mir die Frauen davor, oh, ich weiß nicht mit der Übung und die ist jetzt sehr emotional. Ja, wir haben zum Beispiel eine Übung, das sind die Herzensbriefe schreiben. Schreiben kennt jeder an sein Sternenkind, dass du schreibst und da gibt es einen Perspektivwechsel auch noch drin. Das heißt, dein Sternenkind schreibt an dich. Ja, super emotional,
Wow.
aber super, super wohltuend, weil du eben dort an Emotionen kommst, die du so nicht zulässt, weil du dir dort Worte sagst, die du dir so nicht sagst, die dann einfach auch ankommen. Da kann
Oh.
sich auch sowas wie Schuld auf einem ganz, ganz tiefen Level lösen. Aber das wissen die Frauen ja noch nicht. Das heißt, die haben da am Anfang so auch Angst vor dem, was kommt hoch. Und durch meine Anleitung, durch das, dass sie wissen, ich bin da, ja, die können mir jederzeit schreiben, kriegen Feedback. Lassen Sie sich drauf ein und erfahren dann diesen Prozess, ja, und sagen dann im Nachhinein, krass, das und das hat sich mir gezeigt, hätte ich gar nie gedacht, weil das ist ja auch so was, von dem Punkt, wo du stehst, erkennst du ja auch nur die Dinge von dem Punkt, an dem du stehst. Ja, das heißt, gerade bei Verarbeitung von Verlust, Folgeschwangerschaft, Kinderwunsch, macht es halt total Sinn, sich eine Expertin hinzuzuholen, die an einem anderen Punkt steht. Und eine andere Perspektive drauf hat, damit du diese auch übernehmen kannst. Weil sonst hast du halt
Naja.
immer deine Blindspots, ja? Oder gehst gewisse Wege auch nicht, weil es sich überfordernd anfühlt. Und
Wie
ich
so ein
würde jetzt auch mal
Labyrinth.
sagen, vielleicht wäre es sogar auch überfordernd, ja, wenn du das alleine machst, aber weil du halt diesen Coach, Berater, Mentorin an der Seite hast, fühlst du dich sicher, gehst schon mal mit einer anderen Ressource rein, ja?
Ja, so ein bisschen, als würde man im Labyrinth stecken und du guckst
Ja.
quasi, du gehst mal nach oben und sagst, okay, ja, da geht's auch lang, aber da ist noch eine Wand oder wie auch immer, wir gehen vielleicht
Ja,
lieber hier lang
gutes Bild. Ja,
oder
genau,
so.
sehr, sehr gutes Bild.
Und ich habe auch so gedacht, also weißt du, diese Schwere, die man da so halten und tragen muss, ne? Die macht einem ja Angst, finde ich, oder fand ich auch immer. Und dann da zu wissen, da ist jemand, der hält das mit mir. Und zwar völlig ergebnisunabhängig. Also idealerweise wird diese Folgeschwangerschaft eine super intakte, wunderbare, glückliche, gesunde Schwangerschaft. Und irgendwann sagen die, okay, weißt du was, Kerstin, ich glaube, ich brauche dich gar nicht mehr. Jetzt ist gut, irgendwie, ich fühle mich sicher, ich kann vielleicht sogar mein Baby spüren oder was auch immer. Und ich habe diese Zeit überstanden und es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte oder so, ne? Und gleichzeitig, wenn ich aber wüsste, es geht wieder nicht gut, dann habe ich dich aber auch an meiner Seite, oder?
Ja. Ja. Und das ist das, und das ist vorhin in dem Satz schon mal angesprochen, warum diese Floskeln, ja, dieses Mal klappt das schon, und du denkst dann nur, woher weißt du das?
Ja.
Und das ist auch das, was einfach so wichtiger ist. Und der Gedanke, der ja am allermeisten Angst macht, ist, was, wenn es nochmal geschieht? Ja, was, wenn es nochmal geschieht? Und ich finde es ganz spannend, weil ich habe jetzt einfach schon wirklich viele Frauen begleitet und den Fokus mittlerweile mehr auf die Zeit Kinderwunsch, Vorfolgeschwangerschaft gesetzt, einfach weil die Frauen dann mit dieser Ressource schon reingehen, ja, und
Schon
macht viel eins
stabil.
zu eins dann in der Schwangerschaft.
Ja.
Und dann sind die irgendwann mal schwanger und eine Folgeschwangerschaft läuft aber nicht immer nach Plan, ja. Dann sind manche Frauen mit Blutungen konfrontiert, manche Frauen kriegen eine Auffälligkeit im Ultraschall, manche Frauen erleben dann die Geburt als belastend. Und alle sagen, dass sie durch die Ressourcen, die sie aber gelernt haben, auch mit diesen Situationen umgehen konnten. Und das ist eigentlich genau das, ja, was auch so ein falsches Denken ist. Ich bereite mich nur darauf vor, dass alles glatt läuft und ich arbeite nur mit dem Mindset, dieses Mal klappt es schon und falle dann bei der kleinsten Sache, die eben nicht nach Plan läuft. Und unser Leben läuft halt manchmal nicht nach Plan, ja. Und ein Verlust schützt nicht vor einem weiteren Verlust. Falle ich völlig hinten rüber. Ja, und wenn wir aber auch hier wissen, okay, wie komme ich da wieder zurück zu mir? Wie kann ich hier wieder dann nach und nach wieder die Angst abbauen, wieder neu in Verbindung gehen mit meinem Baby? Oder was sind auch meine Ressourcen, um gewisse Themen nachzubearbeiten? Allein schon, ich bin hier connected mit einem Coach, mit einer Mentorin, die auch wieder mir dann weiterhelfen kann oder vermitteln kann. Ja. Das bietet natürlich auch nochmal oder schafft ja ein ganz anderes Vertrauen wieder in dich, zu sagen, hey, ich kann es halten, auch das nicht schön. Ich habe keine Lust, dass es nicht schön wird. Und
Nein.
es wird mich schmerzen und es wird mir Angst machen, aber ich komme da wieder raus. Und
Ja.
fühl mal nach, also ich spüre das schon richtig, was für ein anderes Vertrauen ist es, als nur darauf zu bauen, es geht gut.
Ja, nee, nee,
Es
das ist
geht
ja, da
gut.
blende ich ja wieder
Ja.
alles aus, so, ne? Und das weiß halt nun mal niemand, nie, in keiner Situation. Ich weiß nicht, was morgen passiert und in 5 Minuten. Also von daher, dieses, das auszuhalten, und der Kontrollverlust ist ja im Kinderwunsch gigantisch, so, ne? Und in unserer Leistungsgesellschaft ist es ja eine besondere Herausforderung, irgendwie da dann zu sagen, okay, ich kann so fleißig sein, wie ich will, das nützt mir nichts, ne? Und dann aber zu sagen, okay, ich nehme das so hin, irgendwie auch demütig zu sagen, okay, ich mache mich jetzt so stark, nicht im Sinne von hart, sondern so stabil vielleicht, um mit allem, was da kommt, irgendwie umgehen zu können und das irgendwie handeln zu können. Und das ist super wichtig. Und ich weiß, dass ich das immer mal wieder hatte. Dass ich mal zwischendurch dachte, noch eine schaffe ich jetzt nicht. Noch eine Fehlgeburt schaffe ich jetzt einfach nicht. Und dann habe ich aber irgendwann im Laufe dessen dann gemerkt, doch, schaffe ich noch. Ich schaffe es noch. Ich hatte auch mal einen richtig krassen Tiefpunkt, wo ich wirklich dachte, jetzt gucke ich hier bei einem Abgrund. So. Ich habe aber natürlich ja auch dadurch, dass ich selber Therapeutin bin und ständig Supervision und noch eine Weiterbildung und so, hatte ich das, konnte ich das immer gut auffangen und bearbeiten und angucken. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das waren alles nie Leute, die darauf spezialisiert waren. Das waren nie Leute, die sich wirklich mit dem Kinderwunsch auskannten oder wirklich mit Fehlgeburten. Und das macht einen
Es macht einen
Unterschied.
riesigen Unterschied.
Boah,
Absolut,
muss ich richtig,
absolut, total, total, ja.
ausatmen jetzt nochmal, weil das so krass ist irgendwie, finde ich,
Ja,
ne? Weil ich weiß,
ja,
dass
ja.
wirklich eine ganz tolle Therapeutin auch, die mich begleitet hat, immer wieder, die dann mal, als ich eine Fehlgeburt hatte, und da hieß es nämlich, oh, ist das jetzt ein Windei oder nicht oder so. Und ich fand allein das Wort so schrecklich, weil ich so dachte, was wollt ihr mir damit sagen, dass ich mir das eingebildet habe oder was? Windei, wie klingt denn das schon? Bäh, so. Und dann habe ich gesagt, ach so, war das eine Scheinschwangerschaft? Und ich dachte, oh, das ist ja noch grausamer, so. Und dann habe ich auch gesagt, nein. Und dann musste ich nochmal nachlesen und habe ich dann auch nochmal gesagt, Menschen können nicht scheinschwanger sein. Das können Tiere, aber Menschen nicht. Es ist, ne, egal, ob das so schlimme Begriffe sind wie Windei oder biochemische Schwangerschaften, ihr seid schwanger. Es ist immer eine Schwangerschaft. Und die ist echt. Und deswegen ist auch die Trauer echt. Und der Schmerz und der Verlust. So, und das darf niemand, hat niemand das Recht, so das irgendwie zu bagatellisieren. So, ne?
Ja.
Deswegen ist es so wertvoll, da an jemanden zu geraten, dem man sowas nicht noch erklären muss, sondern
Ja.
der gut halten kann, der irgendwie wirklich Erfahrung mitbringt und vielleicht sogar auch irgendwie eine Form von Qualifikation oder was, wobei ich das immer eher, das finde ich immer so ein bisschen nebensächlich, ehrlich gesagt, weil es geht um den Kontakt, den man hat miteinander, ne, um die Verbindung. Und dann noch jemand, der sich mit dem Thema auskennt. Das ist
Ja.
halt, das macht echt einen Unterschied, ne?
Ja, absolut, absolut, ja, total. Ich meine, erste Gedanke, ich habe das damals auch gemacht, nach der stillen Geburt von Lara bin ich zur Therapeutin gegangen und die war sogar spezialisiert. Aber so im Nachhinein dachte ich mir auch, hat die auch so ein paar, also die hat halt sehr auch diesen medizinischen Blick drauf gehabt, warum das jetzt so geschehen ist. Und
Okay.
das ist natürlich bei einer Mama, ne? Also ich bin in dem Moment Mama, da brauche ich jetzt nicht irgendwie, dass ich da vielleicht dann doch genetisch irgendwie etwas nicht so richtig war oder ne, whatever. Also diese Trauer wird da oft nicht so gesehen. Und das ist ja auch das, was wir auch, wenn wir so Trauermodelle anschauen oder wenn wir über Trauer sprechen, die greifen ja gar nicht auf Sternenkindeltern zu. Ja, das ist ja Trauermodell, mein Partner oder meine Eltern sind gestorben oder ein bekannter Mensch, ne, in meinem Umfeld ist gestorben. Aber das ist ja schon auch sehr speziell, wenn das das eigene Kind ist und wenn das das Baby im Bauch ist während der Schwangerschaft, ja. Und auch wir haben vorhin über die Begleitthemen gesprochen, dieses entwickelte Trauma, was daraus entsteht. Also wenn meine Mama stirbt, klar ist es schmerzlich, aber in der Regel ist es keine traumatische Erfahrung für mich, wenn Tod im eigenen Körper stattfindet, vielleicht sogar auch mehrmals, ja, aber schon, ja. Und vor allen Dingen verliere ich da ja auch nochmal zusätzlich dieses Vertrauen in meinen Körper mit, ja, in mich mit, in den, wir haben vorhin gesagt, ja, über die, in die Frau, die ich davor war mit. Also da verändert sich einfach so viel. Und das ist ganz wenigen, fachfremden Therapeuten, sage ich mal, bewusst, was das wirklich bedeutet für die Frau. Und deswegen sagen auch viele Frauen, du, Kerstin, das, was wir jetzt hier in 10 Wochen gemacht haben, das hätte ich in Jahren von Therapie oder habe ich in Jahren von Therapie nicht gemacht.
Ja, weil es eben so spezifisch ist und weil du halt auch die eigene Erfahrung mitbringst. Ich muss ja an einer Stelle widersprechen. Ich habe meine Mama verloren, das war sehr traumatisch. Also das ist ein großes Trauma von mir gewesen. Aber ich, wahrscheinlich arbeite ich da noch bis zum Lebensende dran irgendwie. Aber trotzdem ist das, also nee, nicht trotzdem, ich will es nicht kleiner machen. Was man aber da sagen kann, ist eher so dieses, das ist der Lauf der Dinge. Irgendwann sterben unsere Eltern und im Idealfall, sage ich jetzt mal, sterben die Eltern vor den Kindern. Gerne, wenn die Kinder schon sehr, sehr groß sind. So, oder vielleicht selber alt. Das wäre wunderbar, so, ne? Aber es ist halt, das ist so der Lauf der Dinge, sage ich jetzt mal. Aber wenn das Kind stirbt und auch im eigenen Körper noch verstirbt, oh, das ist halt, da ist die Warum-Frage dann halt nochmal bohrender, möchte ich es fast vielleicht
Ganz
nennen.
wichtig, ja.
Ne? Und auch, was du sagst, dieses das Vertrauen in den eigenen Körper und ja, diese Fragezeichen, ne? Und selbst wenn es da eine Erklärung drauf gibt, vielleicht eine medizinische, das macht ja nichts. Das hilft vielleicht, auf einer kognitiven Ebene das zu begreifen oder das irgendwie zu verstehen, aber das ändert ja nichts am Gefühl und nichts am Schmerz. So, ne?
Ja, so ist
Oh.
es. Ändert nichts am Gefühl, nichts am Schmerz und wie wir es vorhin auch sagten, nichts denn an dieser Angst in einer nachfolgenden Schwangerschaft.
Ja, genau. Guck mal, jetzt habe ich ungefähr 4 Fragen gleichzeitig. Zum einen würde ich total gerne dich fragen, ob du noch ein bisschen mehr über deinen Weg auch erzählen möchtest. Du hast ja jetzt gerade schon was auch angedeutet oder angesprochen schon. Und gleichzeitig interessiert mich jetzt natürlich, weil wenn ich jetzt hier zuhören würde, würde ich denken, okay, wo kann ich das buchen? Wie teuer ist das? Haust du sowas auch hier raus oder setzt man dich damit mit dir in Verbindung oder wie funktioniert das?
Fangen wir vielleicht mit dem letzten an. Das ist eine kürzere Antwort. Genau, das ist ja, also am besten suchst du mich über Regenbogenmamas. Ich habe lange unter dem Namen ausschließlich Regenbogenmamas meine Angebote gehabt. Da gibt es eine Webseite www.regenbogenmamas.de. Es gibt ja auch meinen Podcast Regenbogenmamas. Und da kann man sich das anschauen. Und es ist ja so, dass ich mittlerweile nicht nur persönliche Begleitungen anbiete und Coachings und Mentorings, sondern zum Beispiel auch Masterclasses. Und da kannst du, wenn du schwanger bist, dir eine Masterclass holen, die kostet 25 € und kannst eben an Bindungsaufbau arbeiten. Mit das, was wir vorhin gesprochen haben, verstehen, warum kann ich mich denn gerade nicht auf mein Baby einlassen und was sind die ersten Schritte? Wie geht das? Wie kann ich es für mich umsetzen? Ja, das heißt, Mittlerweile habe ich einfach verschiedene Preiskategorien, die ich anbiete. Das ist jetzt sozusagen meine kleinste Möglichkeit, um einzusteigen. Und die persönlichen Begleitungen, die 1:1-Begleitung ist tatsächlich etwas, was ich im persönlichen Vorgespräch kläre, wo wir einfach schauen, was braucht es da und wie tiefgreifend ist die Begleitung? Sind es mehrere Monate? Sind es nur 8 Wochen? Das ist so das Kleinste. Und da startet die kleinste Begleitung bei 2.800 €. Und bei meinem Gruppenprogramm, das liegt aktuell noch bei 1.390 €. Das geht 10 Wochen, ist ein Gruppenprogramm zur Vorbereitung auf die Folgeschwangerschaft, also für Frauen im Kinderwunsch. Und es sind maximal 10 Frauen mit dabei. Ja.
Ah, okay. Also auch ein,
Genau,
man
das
sieht
sind so
sich und es ist so
die
ein,
Preise, genau.
ja. Oh,
Preisspanne.
wow. Da ist ja richtig was auf die Beine gestellt.
Ja.
Guck mal, wir
Ja.
haben uns nämlich
Ja,
vorher
mache ich auch
überhaupt.
schon eine Weile. Bin schon eine
Ja.
Weile dabei und das ist auch etwas, was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen. Ja, auch nicht jede Frau ist ja gleich berührt nach einem Verlust und nicht jede Frau
Nee.
braucht immer das Gleiche, was ich gemacht habe. Und es ist aber auch so meins, ist, dass ich ein Angebot erstellt habe, wo wir wirklich tief gehen, wo wir wirklich schauen, was hat das in der Tiefe verändert. Und das ist auch das Feedback, was ich bekomme, etwas, was dann größer wird als nur Kinderwunsch und Folgeschwangerschaft, weil
Ja.
das dich wirklich als Frau wieder stärkt. Natürlich in dieser Lebensphase, aber dann auch danach. Ja, weil so wie dich Verlust in der Tiefe verändert, können wir eben auch hier in der Tiefe wieder ansetzen und in die Stärkung gehen. Und das ist halt das, ich mag es gerne tief.
Ja,
Ich mag
ja.
mir diese Sachen gerne anschauen und wirklich, ja, wirklich das auch von der Tiefe her heilen. Ich wollte jetzt nicht nur sowas anbieten, hey, 5 Tipps für dem Umgang mit Ängsten. Auf der anderen Seite geht es aber ja nicht nur um mich, ja, sondern es geht um die Frauen da draußen. Und manche Frauen brauchen aber nicht diese Tiefe oder sind nicht, vielleicht auch nicht bereit für diese Tiefe. Und das ist überhaupt gar nicht verkehrt. Und deswegen gibt es zum Beispiel die Masterclass. Oder ich habe auch eine Masterclass für das erste Trimester. Und die ist wirklich so, da hast du 8 Tipps und Methoden, die ganz speziell für das erste Trimester sind. Da gehe ich am Anfang auch theoretisch darauf ein, warum fühlt sich's denn an, wie sich's anfühlt, ja? Was ist denn jetzt so der Unterschied? Weil ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das immer auch verstehen. Und dann geht es aber wirklich darum, ich gebe dir 8 super funktionierende Tools an die Hand, die du umsetzen kannst, mit denen du dann arbeiten kannst.
Wow,
Weil für
also
manche
wirklich.
Frauen ist es genau das, was sie brauchen. Ja,
Ja,
die
ja.
brauchen keinen 10 Wochen Raum mit persönlicher Begleitung, aber sagen, ich hätte schon gerne was an der Hand, um jetzt gut durch das erste Trimester zum Beispiel zu gehen.
Ja. Ach, Hammer. Ja, guck mal, das soll jetzt nicht irgendwie so schludrig klingen oder so, aber wir haben ja überhaupt nicht groß vorher gesprochen, wir beiden, ne? Und ich stürze mich da jetzt gerade selber so rein, weil ich das manchmal ganz spannend finde, weil ich dann die Fragen anders stelle, nämlich so wie jemand, der den Podcast hört und vielleicht auch noch nie was von dir gehört hat, ne? Vielleicht folgen dir auch Leute bei Instagram und kennen dich sowieso. Und bei manchen Dingen weiß ich schon, bei manchen Menschen, die mir hier begegnen, weiß ich schon ganz viel. Bei manchen weiß ich fast gar nichts. Und bei dir weiß ich tatsächlich fast gar nichts. Und das ist ein bisschen Absicht gewesen, damit ich halt da so rangehen kann, wie jemand, der zuhört.
Sehr
Und
cool.
jetzt denke ich gerade, ja, guck mal, das ist ja, also was du da auf die Beine gestellt hast, finde ich jetzt also als potenzielle Klientin von dir, bin nicht mehr im Kinderwunsch, aber wenn ich mich da jetzt so reinversetze, denke ich, boah, beeindruckend. Und als Lena, die sich gerade auch ein Business aufbaut, denke ich, boah, das ist ja beeindruckend, was du da alles schon
Sehr
auf die
schön.
Beine gestellt hast. Wie lange machst du
Ja.
das schon?
Ja, also ich bin auch nicht seit gestern dabei. Ich habe gestartet im Oktober 2020 und mein erstes Programm, damals der Healing Circle, kam im Januar 21 raus.
Ah,
Und dann
okay.
auch mit Social Media, ja, mit
Ja, Wahnsinn.
Regenbogenmamas hieß ich damals noch. Genau,
Ja.
mittlerweile heiße ich ja bei Kerstin Ziegler, habe ja jetzt meinen richtigen Namen.
Ja,
Genau.
genau.
Ja, und das entwickelt sich und wie gesagt, kam auch immer mehr dazu. Du lernst ja immer auch mehr kennen, was brauchen die Frauen ja und passt das dann entsprechend an. Genau.
Ja. Und du hast das quasi aus deiner eigenen Geschichte heraus entwickelt. Hast du irgendeinen therapeutischen Kontext, oder so? Ja.
Genau, du hast ja noch zu meiner Geschichte gefragt, wie ich dazu
Ja.
gekommen bin, was ich
Ja.
mache. Und das passt eigentlich jetzt sehr, sehr gut auf diese Frage.
Ja.
Genau, ich würde nicht sagen. Doch, wobei, also ich bin ja selbst Sozialpädagogin und habe eigentlich nie das Thema gehabt, dass ich in diese Richtung gehen möchte, ne? Dass ich irgendwie, ich habe mir auch nicht vorstellen können, online mit Menschen zu arbeiten,
Ja, tada.
obwohl ich es immer gerne, also immer gerne ortsunabhängig gearbeitet hätte und habe dann nach meiner zweiten Folgeschwangerschaft, dass ich habe, vielleicht da mal noch anzufangen, meine erste Schwangerschaft endete in einer kleinen Geburt. Das war so, ich würde mal schätzen, in der 7. Schwangerschaftswoche. Ich weiß nicht genau wann, weil das war während des Urlaubs, dass ich keine Periode hatte und dann war ich 3 Wochen schwanger und dann kam eben die kleine Geburt. Für mich auch super überraschend, überrollend. Ich wusste gar nicht, was das jetzt ist. Ich wusste gar nicht, ist mein Baby noch da?
Oh Mann.
Und auch mit einer sehr unsensiblen Begleitung dann. Also die erste Begleitung, die ich da erlebt habe, war sehr, sehr unsensibel.
Ach Mann,
Ja,
ey.
das war so mein Einstieg in Schwangerschaft. Und danach wurde ich 3 Monate später wieder schwanger mit Lara, mit meiner ältesten Tochter. Und Lara habe ich in der 39. Schwangerschaftswoche
Nein.
nach einer ganz unauffälligen Schwangerschaft verloren. Genau, habe sie
Oh
still
Gott.
geboren, genau.
Oh, um
Also
Gottes Willen.
wissen auch nicht, was es war. Es gibt keine klare Ursache. Genau, das heißt 2 Schwangerschaften, 2 Verluste. Und ich wurde dann danach noch 2-mal schwanger. Und diese beiden Schwangerschaften, mir war das sehr schnell klar, das ist irgendwie anders, als mein Umfeld mir das sagt, dass es ist, als ich mir eingeredet habe, dass es ist, weil ich ja auch genauso war, mir gesagt habe, dieses Mal klappt das und das ist ein ganz schlimmer Einzelfall gewesen mit der Lara und mein Körper kann das und dann habe ich aber gespürt, ich fühle das irgendwie ganz anders und dann erkannt, hey, ich muss was dafür machen. Ich muss einfach selbst was dafür tun und ich meine, das hast du vorhin auch über dich gesagt, ja, wenn du selbst aus dem beraterischen Bereich kommst, weißt du, was auch die eigene mentale und emotionale Gesundheit dir wert ist und dass du eben auch selbstwirksam bist. Ich glaube, das wissen wir einfach auch dann gut. Und das heißt, ich habe da erfahren, ich muss einfach was tun, um diesen Ängsten zu begegnen. Und das Ganze war 2017. Da gab es keine Lena, da gab es keine Kerstin, da gab es keine Ansprechpartner. Und ich hatte Glück, ja, das ist ja heute immer noch so, aber damals war das natürlich einfach nur eine Glückssache und hatte eine gute Hebamme und habe mich darüber in der pränatalen Bindungsförderung damals die Bindungsanalyse begleiten lassen. Ein Tool, wo ich später eine Weiterbildung dazu gemacht habe und wie ich jetzt auch meine Frauen in der Folgeschwangerschaft begleite. Und habe dann gemerkt, okay, da kann sich was verändern. Ja, die Angst ist nicht vollkommen weg, aber da kann sich was verändern. Und mit diesem Wissen, das war sehr, sehr prägend, weil die Sternenmamas, mit denen ich damals auch Kontakt hatte, die haben eher eine sehr belastete Folgeschwangerschaft erlebt. Ja, wo es bis zum Ende schwierig war, die Bindung zum Baby zu halten, die Trauer komplett konstant präsent war, das Baby früher eingeleitet wurde. Und das war zum Beispiel, Einleitung war bei mir nie ein Thema. Und das kam mir gar nicht so besonders vor, weil wie gesagt, hat ja niemand mit drüber geredet und ich erinnere mich noch sehr genau an das Gespräch mit einer befreundeten Sternmama, die sagte, du wirst dann auch einleiten. Ich so, nee, wieso? Und sie ist so, echt, du leitest nicht ein. Und dann kam mir das erstmal, stimmt, ne? Okay. Aber ja, es hat mir einfach durch diese Bindungsförderung und auch durch die, wir haben vorhin über Glaubenssätze gesprochen, ich hatte da tatsächlich so ein inneres, so einfach diese Überzeugung, dieser eine Tag, der ist nicht gefährlicher wie der andere Tag und meine eigenen Werte eben auch mein Baby selbst bestimmen zu lassen, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Ja, ich mag einfach auch Geburten im Geburtshaus und Hausgeburten. Das heißt, es ist so mein Weg gewesen und den konnte ich dann weitergehen. Und dann hat das Ganze aber wirklich noch so 2 Jahre gewabert, bis ich dann, und das war eigentlich ein Impuls aus dem Urlaub heraus, super spontan, mir überlegt habe, hey, wieso zum einen spricht eigentlich niemand über eine Folgeschwangerschaft und zum anderen, wieso erleben Frauen eine Folgeschwangerschaft eigentlich nur so als Mittel zum Zweck und ich komme irgendwie durch und Hauptsache das Baby ist gesund, weil das ist nicht meine Wahrheit. Und dann bin ich rausgegangen und habe über die Folgeschwangerschaft gesprochen auf Instagram und war mir wirklich nicht sicher, will das jemand hören, kommt das an? Und es hat nicht lange gedauert, bis einfach sehr, sehr viel positive Resonanz kam per DMs von Frauen, die gesagt haben, hey, endlich spricht da jemand drüber oder hey, genau so fühle ich mich, genau so ist es.
Ah, das ist so
Und
wertvoll.
so ging das los, ja. Das heißt, es ist eine Mischung meines beruflichen Werdegangs, ja, weil ich natürlich als Sozialpädagogin viel in der Beratung gearbeitet habe, viel auch ja, mit traumatisierten Menschen gearbeitet haben mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das heißt, ich finde das schon auch sehr, sehr wertvoll, diesen Hintergrund mit sich zu bringen,
Ja, total.
weil ich nicht weiß, ob eine reine persönliche Erfahrung ausreicht, um wirklich auch traumasensibel den Raum zu halten.
Nein, das glaube ich
Ja.
auch. Ja, nee, da sind wir uns einig. Ich will nur nicht dieses, was ich so unangenehm finde, ist dieses, was hast du denn für Zertifikate? Zeig mal.
So, ja. Ja, bin
So,
ich bei
das,
dir.
ja, das ist irgendwie, dass ich so denke, ja, und jetzt? Also, das bringt nicht
Sagt
so
gar
viel.
nichts aus.
Nee, genau. Ich muss wissen, was hat derjenige für eine Haltung, so.
Ja.
Aber so ein Fachwissen als Background und dass ich mal hier und da vielleicht ein Handwerkskofferchen zücken kann oder einfach intuitiv auf was zurückgreifen kann, was ich mal gelernt habe,
Yes.
ne? Das ist auf jeden
Ja,
Fall,
genau.
ja,
Genau.
das
Ja,
finde ich
ja.
schon auch Gold wert. Also, dass es nur die persönliche Erfahrung ist. Das kann sicherlich auch gut tun, glaube ich auch. Aber das ist dann mehr so ein Austausch, ne? Und dass jemand das
Genau,
wirklich
das ist mehr ein
hält.
Austausch. Genau, das stimmt. Ja,
Ja, ist dann nochmal was anderes.
genau. Und das, gut, dass du es ansprichst. Das war mir einfach wichtig. Jetzt nicht nur, ich spreche mit euch über die Folgeschwangerschaft, sondern ihr könnt hier wirklich ganz konkrete, ja, Tools klingt immer so, ich mache jetzt das eine Tool und dann klappt das. Ich arbeite auch mit Tools, ja, gerade wenn es um die Regulation vom Nervensystem geht oder eben die Bindungsförderung. Aber es geht auch wirklich wieder in diese Haltung zu finden, in dieses. Ja, in diese Haltung zu finden, ich habe Einfluss auf der einen Seite, ich kann dieses und jenes tun. Und das ist vorhin so schön gesagt, Lena, ich darf aber auch abgeben zu einem gewissen Grad, weil ich weiß, ich habe nicht 100% Kontrolle darüber, ob dieses Baby am Ende lebendig und gesund geboren wird. Und
Nee.
darf hier mich in, du hast das Wort Demut benutzt, ja, mich in dieser Demut üben und da mich rein entspannen. Und das ist ja der harte Part. Ja, das
Ja.
ist ja der harte Part zu sagen, obwohl ich das schon einmal, zweimal, vielleicht dreimal erlebt habe, dass es nicht gut geht, sage ich jetzt, aber dieses Mal ist es anders. Dieses Mal geht es gut. Aber das ist so das, woran wir arbeiten, ja, in der Selbstwirksamkeit, weil du hast auf so vieles Einfluss, ja, wie du damit umgehst, auf dein Erleben, auf deine Ängste, auf die Bindung zu deinem Baby, auf deine Emotionen. Und du hast auf das eben keinen Einfluss und darfst aber dann auch daran, also wir können daran arbeiten, dann nicht gleich davon auszugehen, nur weil ich keinen Einfluss habe, geht es schief. Ja, zum Beispiel für mich war das damals eine Riesenentlastung zu sagen, hey, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Das war so ein richtiges, oh geil, weil das war so eine Last. Ich muss alles unter Kontrolle haben. Was muss ich denn noch beachten? Was muss ich noch bedenken? Was kann ich noch optimieren? Und zu
Ja.
sagen, ich tue das, was in meiner Macht steht und aus bestem Wissen und Gewissen und alles andere darf ich auch abgeben.
Ah ja, will ich auch direkt mit ausatmen.
Ja?
Absolut, total.
Sehr
Ja,
schön.
total. Du hast voll recht. Das ist wirklich so dieses, irgendwie ist da immer so ein bisschen, der denkt man immer, da ist der Wunsch nach der absoluten Kontrolle. Und dann zu merken, nee, Moment mal, es ist auch irgendwie gut, wenn das nicht alles auf mir lastet, so, ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass Sarah, die hier mal zu Gast war, erzählt hat, sie war so froh, als ihre Zwillinge geboren waren, weil sie so dachte, okay, wow, jetzt bin ich nicht mehr allein. Jetzt gibt's hier Ärzte, jetzt gibt's hier meinen
Ja.
Mann, jetzt gibt's hier noch ein Umfeld. Das ist nicht mehr nur meine Verantwortung. Und das habe ich so gedacht, okay, spannend. Ich habe es genau andersrum erlebt. Ich dachte so, okay, das hier schwanger kann ich. Und ich konnte das erstaunlicherweise, ich habe ja dich nicht als Begleitung gehabt, ne? Ich habe natürlich mir so mein Team zusammengesammelt, sage ich jetzt einfach mal. Ich hatte eine Osteopathin, die Gold wert war. Ich hatte natürlich therapeutische Geschichten. Ich habe ganz schlicht Tagebuch geführt und Videotagebuch geführt. Ich finde das immer noch super entlastend. Das darf man echt nicht unterschätzen, zumindest in meiner Welt nicht. Ich habe dann Hypnose für mich entdeckt, mich mit Hypnose begleiten lassen. Absolut Gold wert, habe zusätzlich aber auch noch Fantasiereisen gemacht und Meditationen und Licht geschickt und Liebe geschickt und ich weiß nicht, was alles. Und zwischendurch mal zum Gönnen, um checken zu lassen. Und so bin ich echt ganz gut durch diese ersten schlimmen Wochen gekommen und konnte also relativ angstfrei tatsächlich da durchgehen. Und das war aber eine Mischung aus allem, was ich mir da so zusammengesammelt hatte, ne? Und ich hatte das dann nämlich eher, dass ich dachte, ich glaube, so als Mama bin ich, das mache ich gut, mein Kind ist hier versorgt bei mir im Bauch. Hoffentlich kriege ich es auch hin, wenn es auf der Welt ist. So. Und das ist ja das, was du auch gerade angesprochen hast: dieses, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Und das ist ja ein Thema, mit dem muss sich dann irgendwann jede Mutter oder jedes Elternteil auseinandersetzen. Völlig egal, ob das eine Regenbogenschwangerschaft ist oder ob das, egal wie die Vorerfahrung ist. Aber wenn das Kind auf der Welt ist, dann muss man sowieso irgendwann sagen, Halleluja, ich muss hier irgendwie loslassen. Das ist Horror. Ich möchte mein Kind beschützen. Ich kann das aber nicht. Es soll ja auch in die Welt. Wurzeln, Flügel und dann mal los. Und da muss man ja irgendwann ins Vertrauen gehen, um das irgendwie auszuhalten. So. Und wenn man das da schon mal geübt hat, sage ich jetzt einfach mal, dann hat man das vielleicht schon mal sicher für den weiteren Weg als Mama irgendwie, weil das muss früher oder später jede Mama machen.
Genau, das ist auch das, was die Frauen dann sagen, ey, das ist größer als die Folgeschwangerschaft, weil wenn du eine gewisse Haltung für dich verinnerlicht hast, nämlich ich habe Einfluss auf das Leben, ich habe Einfluss auf meine Gefühle, meine Gedanken, wie ich mit Themen umgehe, welche Perspektive ich auch wähle, dann hast du das ja auch in deiner Mutterschaft, ja, in deinem Umgang mit deinem Kind, weil das ist mir gerade noch mal so bewusst geworden, als du gesprochen hast, Lena, Angst und Liebe gehört immer auch mit dazu, ja, wenn wir Mama werden. Das kennt sicherlich jede Mama, die hier zuhört, auch jetzt, somit, ich habe jetzt drei Kinder an der Hand, ja, der Gedanke, was ist, wenn mir was geschieht,
Oh,
wenn
Horror.
meine Kinder allein sind, ja, das
Ja.
ist so, oh, oder eben, wenn die jetzt was machen, mein Kleiner klettert wo hoch und dann kann ich den das machen lassen, ja, und wenn wir etwas so sehr lieben, ist da immer auch die Angst, das wieder zu verlieren, ja, das sind sowieso so eine Medaille mit zwei Seiten. Und wenn dann das Kind außerhalb unseres Bauches ist, bleibt diese Angst bestehen. Und klar, wie du sagtest, ich kann da schon in der Folgeschwangerschaft oder in der Schwangerschaft daran arbeiten. Und dann nehme ich das eben auch mit in meine Mutterschaft hinein. Oder ich mache es eben nicht, aber das Thema wird irgendwann mal aufkommen, weil es gehört dazu. Und ich glaube, das sind sich viele Mamas auch gar nicht bewusst, dass da plötzlich diese krassen Ängste dabei sind und die bleiben da, dass deinem Kind etwas geschieht oder dass dir etwas geschieht, sprich, dass wieder ein Verlust auf irgendeiner Ebene stattfindet.
Ja. Und das ist auch was, was ich hätte kommen sehen müssen, ne, mit meiner Geschichte. Mama verloren, Kinder verloren und so weiter. Ich hätte das sehen können vorher schon. Und ich habe viel gearbeitet, aber es war mir nicht klar, wie groß diese Angst sein würde, dass mir was passiert. Und zwar nicht aus einem egoistischen Grund heraus, sondern ich möchte so viel es geht mitkriegen von meiner Tochter. Natürlich möchte ich das. Ich möchte das meiner Tochter nicht antun. Ich möchte nicht, dass sie das erleben muss, diesen Schmerz. Und das, also das habe ich nicht geahnt, wie groß das auch sein kann, so, ne? Ja.
Ja. Und letztendlich sind es ja genau die gleichen Abläufe, die dann abgehen, ja. Vielleicht das noch abschließend auch zu den Techniken, was wir machen. Also ich zeige den Frauen dann schon auch Regulationstools, wenn dieser Gedanke hochkommt, ja, da ist jetzt ja erstmal nichts Reales, ne? Mir wird was geschehen oder meiner Tochter geschieht was, sondern da kommt die Angst hoch und sich in dem Moment zu regulieren, sei es zum Beispiel über Tappen sich zu regulieren oder über die Atmung nochmal zu regulieren und dann aber natürlich in Verbindung auch mit der Veränderung deiner Gedanken, weil wenn du deinen Körper dann runterfährst, ja, dem signalisierst, gerade ist alles in Ordnung, dich wieder hier in den Raum bringst, wieder bei dir ankommst und sobald du bei dir bist, der Gedanke wieder reinkommt. Aber was ist, wenn mir was passiert? Springt dein ganzes System wieder an. Das heißt auch dann damit zu arbeiten, wie kann ich jetzt hier aussteigen? Wie kann ich mich wieder zurückholen durch einen neutralen Gedanken oder durch einen positiven Gedanken? Ja, zum Beispiel, das ist nicht meine Wahrheit. Ich verstehe auch, woher es kommt. Hier hilft auch wieder das Verstehen, was der Ursprung ist. Und ich ersetze das jetzt idealerweise. Ich habe ein langes Leben mit meinem Kind oder mein Kind hat ein langes Leben mit mir. Ich weiß das nicht. Darum geht es bei Glaubenssätzen nicht. Aber das ist die innere Haltung, die mir gut tut. Ich weiß auch nicht, ob ich morgen sterben werde. Und dann
Wollte
wähle
ich
ich
gerade sagen.
lieber diesen Point of View.
Ja.
Ich sehe mich als Oma in meinem Lehnstuhl mit meinen Enkeln und mit meinen Kindern und so, ne? So,
Ja.
richte mich eben danach aus. Und
Naja.
dasselbe machen wir auch in der Folgeschwangerschaft. Ja, okay, stopp, im jetzigen Moment ist alles gut. Ich entscheide mich dafür, dass gerade alles gut ist, ja, solange bis ich etwas anderes sehe. Also beides zusammen, die gedankliche Ebene und die Regulationsebene.
Ja, total, weil es kostet die gleiche Energie. Ob ich jetzt denke, oh, ich werde morgen sterben, oder ob ich denke, oh, ich habe ein richtig langes Leben vor mir und kann meine Tochter lang begleiten, oder dass diese Schwangerschaft geht gut aus oder diese Schwangerschaft geht nicht gut aus. Beides wissen wir nicht. Und ich kann dann aber natürlich gucken, an was ich jetzt festhalten möchte oder was mir in dem Moment mehr Ruhe gibt oder woran ich mich vielleicht auch ein
Eben.
bisschen festhalten möchte, so, ne?
Ja, was dient dir mehr? Also es ist immer so eine ganz klare Frage. Oder was das Wort Ziel passt da nicht so. Aber wenn jetzt du, jeder Mensch möchte ein glückliches Leben, ja, da sind wir alle dieselben, wir möchten einfach glücklich leben. Und was, welcher Gedanke nährt dich oder trägt dazu bei, dass du jetzt ein glücklich und zufriedenes Leben haben kannst? Der Gedanke, morgen ist meine Tochter ohne Mama, oder der Gedanke, wir werden noch viele gemeinsame Jahre haben. Und so ist es in der Schwangerschaft auch wieder genau dasselbe, ja. Und in der Schwangerschaft finde ich es immer noch ganz wichtig, auch zu sagen oder diesen Gedanken mitzugeben, je mehr ich auch daran arbeite, ja, immer da wieder mich positiv auszurichten, mich zu regulieren, zurückzukommen und diese kleinen Schritte durchzugehen, das sind dann auch wieder die Momente, die nimmt mir keiner. Ja, also auch immer wieder mehr diese Schwangerschaft und das stellt sich automatisch ein, je mehr du auch wieder in Vertrauen findest, diesen Weg zum Ziel zu machen. Ja, ein Babybauch-Shooting zu machen, zu schreiben, Erinnerungen zu schaffen, einfach auch nur kurze Momente, in denen du da sitzt und denkst, hey, das ist gerade richtig schön. Und nicht nur da hinzufiebern an dem Tag, wenn ein Baby geboren wird, und das ist das Ziel, sondern zu sagen, hey, dieser Weg ist schon mein Ziel.
Ich
Ja, das finde ich
genieße
ganz,
diese
ganz wichtig.
Schwangerschaft.
Genau, weil das kann mir, egal wie es ausgeht, auch wenn es nicht mehr gut ausgehen würde, nimmt mir das keine mehr, diese Erinnerung. Das finde ich ganz, ganz, einen ganz wichtigen Switch auch nochmal, ja, anstatt zu sagen, binde dich nicht und ich binde mich nicht, dann bleibt mein Herz sozusagen verschont. Das ist ja eh eine Illusion, das stimmt ja eh nicht. Es wird
Es
so
tut
oder so
sowieso
wehtun.
weh.
Genau. Und dann zu sagen, nein, ich arbeite daran, wie ich mich wieder öffnen kann, um auch nicht nur für mich und für mein Baby natürlich hier das höchste Wohl zu kreieren, sondern eben auch, weil ich weiß, es ist nicht gewiss. Und mir dann diese gemeinsame Zeit, die bleibt mir. Jeder Tag in Vertrauen, jeder Tag, in dem ich positive Momente erlebt habe, Marmeladenmoment, Glasmoment mit meinem Baby, den kann mir niemand mehr nehmen.
Genau, den habe ich erlebt. Und den werde ich ohnehin zelebrieren und feiern. Und den werde ich vielleicht sogar noch mehr zelebrieren und feiern, wenn es eben nicht gut ausgeht. So habe ich zumindest gedacht, weil ich diesen Herzschlagmoment, als ich den hatte in der geglückten Schwangerschaft, als ich endlich zum ersten Mal diesen Herzschlag gesehen habe, das war ein so, oh, ja, ich habe es beschrieben, auch unter Tränen in einer Podcast-Folge, die geglückte Schwangerschaft, wer sich das anhören möchte. Und da habe ich gedacht, und jetzt ist mir natürlich nicht egal, wie es weitergeht, aber das kann mir keiner nehmen, das habe ich erlebt, das habe ich gesehen, ich habe es sogar auf Video und ich kann
Ach,
es mir
schön.
immer und immer wieder angucken. Jetzt kann ich es meiner Tochter zeigen. Und ja, aber ne, das war für mich so, das habe ich und das kann mir keiner mehr wegnehmen. Und ja, das sind dann kleine Schritte, die man einsammelt, kleine Momente, die man sammelt, sammelt, sammelt. Und es werden hoffentlich unendlich viele und unzählig viele. Aber das ist ja wahrscheinlich dann die Herangehensweise. Spannend, ja.
Und das ist auch schon ein ganz wertvolles Tool, was die Frauen für sich easy übernehmen können. Ja, ich habe ja gesagt, ich gebe ja nicht immer nur so diese Tools raus, aber ich finde, jetzt im Rahmen der Podcast-Folge passt das gut und das ist jetzt einfach ein schöner Übergang dazu, mit Meilensteinen zu arbeiten. Ja, das mache ich immer mit meinen Frauen dann in der Folgeschwangerschaft, wirklich Meilensteine persönlich sich zu schreiben. Und das kann am Anfang nur mal das erste Trimester sein, dann gehen wir ins zweite und ins dritte. Und das Ziel ist immer erstmal nur, den nächsten Meilenstein zu erreichen. Weil natürlich ja auch dieser Gedanke am Anfang, oh Gott, 9 Monate, na, wie, mein Etat ist jetzt, keine Ahnung, vielleicht wäre es nächstes Jahr im März, wie soll ich das schaffen? Und dann kommt da ganz viel Angst, Zweifel und zu sagen, okay, stopp, das muss ich gerade gar nicht schaffen, ich muss nur den nächsten Meilenstein erreichen. Und wenn der erreicht ist, dann einen Moment innezuhalten, so wie es gerade geht und kurz Hände zum Beispiel auf die Brust oder auf den Bauch und den wirklich zu zelebrieren. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Nicht so zack zum nächsten, sondern bist du immer nur in so einem Rush, sondern kurz innezuhalten, zu sagen, geil, und den haben wir jetzt geschafft.
Das habe ich
Ja.
geschafft. Das ist ja, erklommen. Ja, das ist so schön, weil das hätte ich mir auch, oder habe ich mir das dann irgendwann sogar gesagt in der letzten Schwangerschaft? Ich weiß es nicht, aber das ist das, was ich immer so meinen Klientinnen auch mitgebe. Und ich sage, denk nicht an die komplette Schwangerschaft bis zur Geburt. Erstmal geht es darum, jetzt das erste Trimester zu schaffen. Und vor allem geht es jetzt erstmal darum, je nachdem, wann ich mit denen arbeite, mit meinen Frauen. Aber wenn die ganz am Anfang sind oder ich habe sie vorher begleitet und dann sind sie schwanger und dann kommen die Ängste, dann zu sagen, okay, am schlimmsten ist jetzt erstmal die Zeit, bis man was im Ultraschall sieht. So, und danach gibt es ja auch die Möglichkeit, zwischendurch mal zu gucken, so, ne? Dass einfach diese Angst nicht so groß wird. Und ich finde, da darf man sich das nehmen, was einem gut tut und was einem hilft, diese Zeit gut und so angstfrei, wie es irgendwie geht, zu überstehen. Und das ist gar nicht so ein großer Zeitraum. Der ist, fühlt sich zwar ewig zäh lang an, aber wenn man sich eben gut Unterstützung holt und gut sich aufstellt mit unterschiedlichen Möglichkeiten, die einem gut tun, und das ist ja sehr individuell, dann kann man diese Zeit ganz gut, vielleicht sogar ganz gut hinbekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Boah, Kerstin, ich danke dir total für deine vielen Impulse, für deine Erfahrungen. Jetzt bin ich, weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber mit Tränen habe ich reagiert auf deine Geschichte. Die hat jetzt überhaupt keinen Raum bekommen, was mir unglaublich leid tut. Also einmal für dich und auch für deine Tochter.
Schon völlig in Ordnung, genau. Also für mich ist das, Lara hat so sehr ihre Präsenz und ihren Raum bei mir.
Ja.
Ich habe da, also wenn wir drüber sprechen, freue ich mich sehr, aber ich habe nicht das Bedürfnis. Ich weiß, es ist am
Ja.
Anfang sehr stark, so immer dieses Bedürfnis da, das habe ich gar nicht mehr, weil sie einfach, also no worries, ich habe da gar keine Hard
Ja.
Feelings oder sowas. Ja,
Aber
alles
das
gut.
ist mir, das heilt jetzt gerade so ein bisschen was in mir, dass ich so denke, ich möchte ihr nochmal einen Raum geben, weil ich glaube, und deswegen ist es für dich auch nicht so schlimm, weil sie sowieso so präsent ist. Ich denke mal, die Arbeit, die du jetzt machst, würde ohne sie ja überhaupt, die gäbe es so wahrscheinlich gar nicht.
Nee, ohne sie nicht und aber auch ohne meine beiden Regenbogenbabys nicht, weil ja beides,
Ja.
das ist ja, und das ist ein schönes Sinnbild, weil es hängt ja alles zusammen, ja.
Ja.
Lara war der Anfang, durch sie habe ich diesen Verlust erlebt, aber nicht jede Frau, die eine Folgeschwangerschaft erlebt, erlebt diese Folgeschwangerschaft, die ich da erlebt habe. Und diese Erfahrung, die ich in meiner Folgeschwangerschaft erlebt habe, wie ich es vorhin gesagt habe, hey, ich muss aktiv was tun und wenn ich was tue, kann sich was verändern. Das hat, war ja dann auch der Auslöser zu sagen, ich begleite wirklich Frauen dann nach Folgeschwangerschaft, dieses Wissen, ja, dann auch weiterzugeben, zu verfeinern erstmal überhaupt und dann weiterzugeben. Das war so wirklich, wirklich beides. Aber natürlich, ohne Lara gibt es keine Folgeschwangerschaft, ja. Also sie ist der Ursprung, ja.
Ja, deswegen danke an dich, Lara. Und danke natürlich an dich, Kerstin, und überhaupt an deine Kinder und an
Ja.
deinen Weg. Ich glaube, dass das so vielen Frauen so gut tut und so hilfreich ist und sie so, so wertvoll unterstützen kann. Ich packe natürlich alle Infos über dich, die du mir gibst, in die Shownotes. Und dann
Danke
kann man
dir.
dich kontaktieren oder kann eben auch gucken, was gibt es da für ein Angebot, niedrigschwellig
Genau.
oder wie auch immer, was passt zu mir.
Genau.
Ja, dass ihr da nicht alleine durch diese Zeit gehen müsst oder auch vor dieser Zeit schon, ne, dass ihr euch da irgendwie gut Unterstützung holen könnt. Ganz,
Ja.
ganz kostbar. Ich danke dir von Herzen, Kerstin.
Ja, schön, dass ich da sein durfte. Danke dir, Lena.
So gerne. Ich wünsche euch natürlich alles Liebe und ja, dass ihr euch gut begleitet fühlt, durch wen auch immer, aber vielleicht ja durch Kerstin. Bei mir könnt ihr euch natürlich auch melden, das ist klar. Und dann, ja, hoffe ich einfach, dass ihr euren Weg gut gehen könnt mit guter Unterstützung, guter Begleitung, wo ihr gesehen und gehalten werdet. Das ist, glaube ich, einfach wahnsinnig wertvoll. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge und alles Liebe nochmal an dich, Kerstin. Danke.
Danke, an dich auch, Lena. Ciao.
Tschüss.